Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin wieder Florian und auch heute sprechen wir wieder über das Thema Arbeitskulturen, Techniken und das Thema Leadership und wie wir die Arbeitswelt ein Stückchen besser machen. Und natürlich jede Woche habe ich auch einen Gast dabei, der mir dabei helfen wird, diese Frage ein bisschen zu beantworten. Wie können wir die Welt moderner machen? Wie können wir Organisationen verbessern? Wie können wir an dem Thema Führung arbeiten, dass wir mehr zu selbstorganisierten Teams kommen? Vielleicht können wir Führung verteilen. Und ja, Thema Selbstorganisation ist heute das Stichwort. Ich habe einen absoluten Experten da, der schon seit Jahren in dem Umfeld arbeitet und gerade ein Buch zu diesem Thema geschrieben hat. Und das war der Anlass, warum ich ihn mir mal geschnappt habe. Wir hatten uns lustigerweise durch Zufall letzte Woche hier sogar in Wiesbaden treffen können und ein bisschen darüber sprechen können. Und gesagt, okay, darüber müssen wir auf jeden Fall mal im Podcast sprechen. Aber erstmal recht herzlich willkommen, Bernhard.
Hallo Florian, schön hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Du bist ja auch schon ein bisschen Podcast erfahren. Du bist ja auch nicht ganz blutjung. Können wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Stell dich doch mal unseren Zuhörern so ein bisschen vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
Ja, ich bin Bernhard. Ich sage immer gerne, ich bin Naturwissenschaftler auf Abwegen, weil ich nach meinem Studium der Chemie und Physik abgeschweift bin so in die Welt der Startups, der agilen Teams, der Selbstorganisation. Ich habe damals mit Freunden ein Unternehmen gegründet, bin dann später als Produktmanager und dann später Agile Coach zu einem anderen Corporate Startup gegangen und von da aus eigentlich nie so aus dieser Welt von Gründen, Innovationsmanagement und eben agilem Arbeiten rausgekommen. Und ich habe das halt eben in sehr agilen Umfeldern gemacht, wo Teams eben sehr stark selbstorganisiert arbeiten können und wirklich gut performen, wirklich gute Entscheidungen treffen. Und bin dann unter anderem auch mal in etabliertere Unternehmen gegangen und habe mir angeschaut, wie das da funktioniert und habe gemerkt, wow, dieser andere Rahmen, diese hierarchische Struktur, diese festen Vorgaben, die können wirklich, wirklich stark einschränken, auch den Unternehmenserfolg wirklich stark einschränken. Und dann bin ich irgendwann Berater dafür geworden und helfe Unternehmen, dass diese Fesseln so ein bisschen locker gemacht werden und Mitarbeitende wieder die Freiheit bekommen, die sie brauchen, um wirklich gute Wertschöpfung zu betreiben. Immer in Maßen, ne? Also ich muss ja nicht unbedingt so ein Unternehmen wie die Cybergruppe haben, wo einfach alles selbst organisiert ist, weil ich glaube, das funktioniert von heute auf morgen in so einem traditionellen Unternehmen nicht unbedingt. Aber es ist schon ein Weg, den eigentlich jedes Unternehmen langsam gehen sollte. Und es macht Spaß, Unternehmen dabei zu begleiten, Teams dabei zu begleiten, Führungskräfte dabei zu begleiten und so langsam zu coachen, in so ein Mindset reinzukommen.
Es macht auf jeden Fall definitiv Spaß, auch danach zu arbeiten. Es ist immer die Frage, ob das wirklich der Muss ist. Das muss man sicherlich nochmal hinterfragen, ob jede Organisation so arbeiten sollte oder auch nicht. Ich glaube, ein bisschen selbstorganisiert sind wir alle. Sonst würde die Arbeit nicht funktionieren, wenn nicht jeder Einzelne und jede Einzelne jeden Tag selbstständig Entscheidungen treffen würde oder Teams eigenständige Entscheidungen treffen würde, würden auch die großen Konzerne irgendwie zusammenkrachen. So viel Führung und so viel Struktur und so viel Taylorismus kann es gar nicht geben, als dass das ohne auskommt. Aber es ist immer die Frage, welchen Grad man lebt und wie tief man das natürlich leben möchte, das Ganze. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die man irgendwie gemeinschaftlich und auch so ein bisschen implizit natürlich jeden Tag trifft, aber natürlich auch sehr top-down, deswegen das Thema Führung natürlich auch stark vorgibt, wie so eine Organisation sein möchte. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, für dich auch noch die Standardfrage des Podcasts. Was gibt dir denn Energie am Morgen bei der Arbeit?
Lernen. Ich starte meinen Tag unheimlich gerne mit irgendeinem guten Buch. Und ich meine jetzt nicht einen Roman, sondern irgendwas, was mir eine neue Perspektive auf meine Arbeit gibt. Also ich habe Freunde, mit denen ich super gerne Buchtipps in Sachen Sachbuch, Fachbuch austausche und einfach mal so die Ruhe zu nehmen, eine Viertelstunde, 20 Minuten hinzusetzen, um mal so ein bisschen durchzulesen, was andere Leute für Gedanken hatten, die man irgendwie aufnehmen und verarbeiten könnte. Das ist eigentlich so mein Highlight des Morgens. Das und einfach mal ein bisschen frische Luft schnappen. Ich liebe es, beim Laufen zu denken.
Wie lange liest du dann morgens?
Wirklich nicht lange, also so 15, 20 Minuten. Danach habe ich so ein paar Ideen mitgenommen und dann reicht's auch. So eine, quasi eine fokussierte Einheit, bis ich das Gefühl habe, meine Gedanken driften irgendwie ab und das reicht. Dann hat man jeden, wenn man jeden Tag so ein bisschen Fortschritt hat, hat man irgendwann so eine halbe Bibliothek durch.
Das stimmt. Vielleicht kannst du noch ein, zwei Buchempfehlungen ganz am Ende geben.
Oh ja, oh, ein, zwei?
Oder kommt vielleicht schnell zum Start. Was liest du gerade?
Viel zu viel. Ich habe hier das sehr, sehr umfangreiche Objectives and Key Results noch vor mir liegen. Das ist aber auch tatsächlich noch nicht begonnen. Das ist aber mit als nächstes auf meiner Liste. Und ansonsten geht es gerade so ein bisschen in Richtung Gamification. Ich glaube, For the Win heißt das Buch, wie ich Gamification auf der Arbeit einsetzen kann. Weil ich da im Rahmen meines Buches auch nochmal drauf gestoßen bin und dann so ein bisschen mich gefragt habe, okay, was gibt es denn da so für erfolgreiche Beispiele, weil ich da sehr wenig von kenne, muss ich gestehen. Und da wollte ich mich noch mal ein bisschen einlesen, was denn andere Leute da schon gemacht haben in den letzten Jahren. Spannendes Thema, was man da eigentlich alles machen kann, weil ich Gamification natürlich aus dem privaten Kontext wahnsinnig kenne, als passionierter Gamer, aber im beruflichen Kontext bis jetzt sehr wenig Implementierungen gesehen habe.
Ja, meistens kennt man das dann so aus irgendwelchen internen Systemen, so Anzahl der Posts, Anzahl irgendwelcher Erreichungen. Meistens ist es eher so, passiert automatisch oder man spammt ein bisschen und dann kommt man irgend so ein kleines Ranking und dann ist man irgendwie so der Content Creator des Monats im Intranet. So diese ganz einfachen Dinge, die meistens nicht so den Effekt haben, ehrlicherweise, und eher sogar einen negativen Effekt haben, weil die Leute sich dann spielsuchtmäßig auf diesen Gamification-Ansatz zu stark abdriften und es dann am Ende gar nicht mehr darum geht, sinnvolle Inhalte zu erstellen, sondern nur den Inhalt zu erstellen, des Inhalte erstellen willens. Ich weiß, vor etlichen Jahren hatten wir hier mal auch eine andere Wiki-Software im Einsatz. Und da konnten die Entwickler per API relativ gut zugreifen und konnten Seitenveränderungen durchführen. Und da war auch so ein Gamification-Ansatz drin. Schon Jahre her. Und dann haben die Entwickler natürlich sich schnell eine App geschrieben und die API geflutet, um dann eben halt Seitenänderungen durchzuführen, wahlloserweise irgendwo ohne Sinn und also ohne Inhalts wirklich Veränderungen, was dazu geführt hat, dass die in den Rankings dann ganz oben waren. War dann natürlich irgendwie so ein Running Gag, aber und hat dann irgendwie eher so einen Lerneffekt gehabt, dass die Entwickler halt die API genutzt haben. Aber am Ende wurde das sozusagen eher missbraucht und hatte eher einen negativen Effekt anstatt einen positiven Effekt.
Ja, komisch. Das ist ein bisschen wie bei Zielsetzungsvereinbarungen. Ne? Wenn man die falschen Ziele setzt, wenn man das falsch aufsetzt, dann wird es schnell destruktiv. Ja.
Kann passieren. Genau, das ist immer die Frage, aus welchem Hintergrund man das macht. Muss man ein bisschen aufpassen. Aber es ist vielleicht eine andere Podcast-Folge, dass wir darüber nochmal sprechen. Du hast dein Buch schon erwähnt. Du hast ein Buch geschrieben zum Thema Selbstorganisation. Magst du das zum Einstieg nochmal ein bisschen vorstellen? Weil wir werden ja gleich ein paar Bausteine uns auch daraus rausgreifen, um explizit genau über diese Selbstorganisation auch zu sprechen. Gib den ZuhörerInnen doch erstmal so einen kleinen Überblick. Wie heißt das Buch? Warum hast du das geschrieben? Und was ist das?
Also es heißt Die fünf Säulen der Selbstorganisation. Und dieses namengebende Modell der fünf Säulen ist das, worum es in dem Buch geht. Mir war es wichtig, eine Idee zu geben, welches Umfeld ich schaffen muss, damit Selbstorganisation bei meinen Mitarbeitenden funktioniert und auch wirklich Wertschöpfung trägt. Also ich meine, eine Möglichkeit, Selbstorganisation zu leben, ist natürlich Verantwortung massenweise abzugeben. Aber das reicht halt nicht. Also Selbstbestimmung ist auch die erste Säule, ist halt wichtig für Selbstorganisation, offensichtlich, weil die Leute ja Entscheidungen selber treffen müssen, ansonsten ist es nicht wirklich Selbstorganisation, ganz klar. Und ich glaube, da gibt es viele Führungskräfte, die da vielleicht auch noch so ein bisschen Nachholbedarf haben, weil Delegieren ist halt nicht gleich Verantwortung abgeben. Also Selbstbestimmung bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, auch übernehmen zu wollen, und einfach Aufgaben delegiert zu bekommen, ist was anderes. So, aber das muss gestützt werden durch die zweite Säule, Alignment. Weil wenn ich, und da geht es auf die Wertschöpfung rüber quasi, also wenn ich einfach nur Leute habe, die machen, was sie wollen, dann wird nicht das gemacht, was das Unternehmen braucht. Weiß ich aber als Angestellter auf der bislang untersten Ebene des Unternehmens, was genau das Unternehmen gerade fokussiert, was es braucht, wie das Umfeld ist? Wahrscheinlich nicht. Also brauche ich irgendwo eine Abstimmung, einen Abgleich mit dem, was wir gemeinsam erreichen wollen, über alle Ebenen, also eben Alignment, sodass da wirklich auch in die wertschöpfende Richtung gearbeitet wird. So, dann die dritte Säule ist das Thema Transparenz. Weil wenn ich als Mitarbeiter nicht weiß, wie sich meine Arbeit auswirkt, dann kann ich nicht lernen, darin besser zu werden. Ich muss ja sehen, ob meine Arbeit, die ich da leiste im Unternehmen, Wert stiftet oder nicht, ob sie gut ist oder nicht, möglichst nicht anhand von subjektiven Rückmeldungen meiner Führungskraft, sondern an objektiven Kennzahlen, sodass ich das wirklich selber eruieren kann. Diese Kennzahlen müssen auch zeitnah bei mir eintreffen, damit ich lernen kann, besser zu werden. Und gleichzeitig liefert Transparenz eben auch die Rückmeldung, ob die Führungskraft mich selbstbestimmt arbeiten lassen kann. Also auch in diese Richtung ist die Transparenz an der Stelle wichtig. Dann haben wir Motivation, weil ohne Motivation ist es letztlich egal, ob ich den Leuten Selbstbestimmung überlasse und ob ich Alignment schaffe, weil wenn die Leute keine Lust haben, selbstbestimmt zu arbeiten, dann werden sie das auch nicht tun. Früher oder später wird es dann eine Glasdecke geben, wo die Leute halt die Selbstbestimmung vielleicht auch ausnutzen, um weniger zu arbeiten oder sowas. Man kennt diese Geschichten aus dem Homeoffice, wo einzelne Leute diese Homeoffice-Freiheit ausnutzen, um wirklich andere Dinge zu tun. Es gibt es immer mal wieder mal, aber da ist halt die Frage, ist dann wirklich die Idee gut, das Homeoffice zu streichen oder sollte ich nicht besser an der Motivation der Leute arbeiten? Und zu guter Letzt haben wir dann noch das Thema Kompetenz, die fünfte Säule, weil ich habe mal von einem Vorstand eines Unternehmens gehört, wir haben eigentlich gar keine Führungskräfte, wir haben VorarbeiterInnen. So, es gibt immer noch diese Situation in ganz vielen Unternehmen, dass die besten Fachkräfte befördert werden in eine Führungsposition und immer noch, aber weil ihre Fachkompetenz so wichtig ist, ganz stark ins Operative eingebunden sind. Dann auch wirklich teilweise Arbeit übernehmen, die eigentlich eben eine Ebene tiefer liegen sollte. Und wenn ich jetzt meinen Mitarbeitenden mehr Verantwortung übergebe, dann muss ich ja diese Kompetenz, die diese beförderte Fachkraft, die Führungskraft hat, weitergeben eben auf diese untere Ebene. Damit die Fachaufgaben wirklich, wenn sie dann Verantwortung übernehmen, genauso gut übernehmen, wie das vorher unter der Führungskraft der Fall war. Und ich brauche Fachkompetenzen Selbstorganisation, weil auch Selbstorganisation ist ein Skill, das muss gelernt sein, da kommen Kommunikations-Skills mit dazu, da muss ich Teamwork lernen, all solche Dinge, das muss also auch wirklich aufgebaut werden. Und zu guter Letzt muss das Ganze dann auf einem Fundament stehen, wie jede gute Säule braucht es einen guten Boden. Und das ist eben das gegenseitige Vertrauen oder auch psychologische Sicherheit, von der wir ja viel gehört haben über die Arbeiten bei Googles Project Aristotle, später WeWork, glaube ich. Und wo wir wissen, dass wenn es kein Vertrauen innerhalb dieser Gruppe gibt, dann gibt es keine ehrliche Kommunikation über Probleme. Und ohne ehrliche Kommunikation über Probleme kann ich selbst Organisation auf Dauer nicht fahren, weil die Leute müssen miteinander reden, wenn sie merken, dass was schief läuft und sich gegenseitig korrigieren. Und dafür brauche ich dieses Vertrauen. Auch schon in der Transformation dahin, weil wer übernimmt schon gerne Verantwortung, wenn er kein Vertrauen in das Unternehmen hat, dass wenn er die Verantwortung mal falsch nutzt, er nicht sofort einen auf den Deckel kriegt.
Ja, oder dass auch das Vertrauen in andere, dass die das System nicht ausnutzen und dann entsprechend dir dann auch dich unterstützen, diese zuarbeiten und auch halt ihre Rolle ausführen. Da stecken eine Menge Punkte drin, die nehmen wir gleich mal ein bisschen auseinander. Vielleicht nochmal vorneweg, warum hast du das Buch geschrieben? Gab es noch bisher zu wenig Inhalte über das Thema Selbstorganisation? Hast du mit deinem persönlichen Blick gesehen, da ist irgendwie noch so eine Baustelle, eine gewisse Erklärung noch nötig, damit die Leute besser verstehen, warum Selbstorganisation, jetzt einfach mal, ich gehe mal davon aus, eine gute Sache ist und wir sozusagen ja was Positives daraus ziehen wollen. Also warum das Buch?
Ich hatte das Gefühl, dass diese Gesamtübersicht fehlt, diese hohe Flughöhe. Welche Bestandteile brauche ich eigentlich und wie müssen die zusammenspielen? Auf der einen Seite gibt es ganz viele Bücher zu expliziten Methoden, die alle in Richtung Selbstorganisation gehen. Und viele dieser Methoden, wenn man sie falsch oder zu radikal oder zu plötzlich einführt und dabei dann eben nicht auf diese gleiche Höhe der anderen Bausteine achtet, können sehr schnell eine Bruchlandung hinlegen. Und da hatte ich das Gefühl, da braucht es ein bisschen Nachhilfe. Und dann gibt es Bücher, die sich mit dem Thema Selbstorganisation auseinandersetzen oder einzelne Aspekte von den Säulen behandeln, die ich habe. Aber die bringen das nicht so richtig zusammen. Also mir fehlte so dieses Gesamtmodell in dem, was ich gelesen habe. Und es war, ganz ehrlich zu gestehen, das ist natürlich jetzt eine schöne Gründungsgeschichte, aber so war natürlich die Idee in Wirklichkeit nicht entstanden, sondern es war einfach, ich habe Bücher und Bücher und Bücher gelesen und irgendwann bildete sich in meinem Kopf so dieses Gesamtmodell so langsam aus Stücken zusammen und ich habe das Gefühl gehabt, da ist irgendwie was, das hilft mir in meiner Arbeit, das hilft mir zu erkennen, wo was fehlt. Und dann habe ich noch ein bisschen dran gefeilt, ein paar Sachen umgeändert, neu geclustert, umbenannt und irgendwann stand dieses Modell und ich dachte, okay, cool, mir hilft es in meiner Arbeit, testest du das mal bei anderen. Ich habe ein Seminar dazu gegeben, sehr gutes Feedback bekommen, das auch anderen geholfen hat, zu verstehen, warum bestimmte agile Implementierungen bei ihnen nicht funktioniert haben. Dann habe ich gesagt, okay, cool, dann, ich wollte immer schon mal ein Buch schreiben. Ist das doch mal ein gutes Topic dafür.
Das Thema richtet sich also mehr vor allem auch an Führungskräfte, vor allem wenn ich eher so top-down auf die Gesamtorganisation drüber gucke. Du hast sehr viele Bücher auch gelesen, die eher sehr strukturell an Ort und Stelle sehr operativ eingegriffen haben. Wenn wir jetzt mal Scrum nehmen, da gibt es dann halt Bücher, wie Reviews funktionieren, wie Stand-Ups zu laufen haben, beziehungsweise es gibt Inhalte dazu, wie das abzulaufen hat. Aber dieses große Ganze, warum Agilität, was will ich damit erreichen, wie muss ich meine Organisation aufbauen, welche Haltung brauche ich vielleicht auch dazu? Das sind alles Themen, die dann sehr häufig an so einer Stelle eher so vorausgesetzt werden, merkt man zumindest häufig, und es eher schon so darum geht, ja, wie kriege ich denn jetzt Scrum ans Laufen? Aber eigentlich ist erstmal so die Frage, wie muss ich meine Organisation bauen? Ist Agilität das Richtige? Und wenn Agilität das Richtige ist, ist Scrum das richtige Framework am Ende des Tages für mich? Oder ist es vielleicht irgendein anderes agiles Framework? Oder sind es vielleicht auch nur gewisse Prinzipien aus dem agilen Framework und vielleicht gar nicht oder aus dem agilen Kontext? Vielleicht ist es auch gar keine richtige explizite Methode. Ja, also häufig nutzen die Leute eher so Scrum-Bahn und nicht Scrum oder Kanban, sondern häufig so ein Mix davon. Warum? Weil man eben das eine oder das andere nicht so 100% passt und man sich da eben die Welt dann so ein bisschen zusammensucht. Alles total fein, wenn das hilft und man das gemeinsam beschlossen hat, dass das richtig fein ist am Ende des Tages. Lass uns nochmal so eine Definition von dem Thema Selbstorganisation machen und dann nochmal in diese fünf Säulen auch ein bisschen reingehen. Beschreib doch nochmal ganz kurz, jetzt hast du das mit den Säulen natürlich schon so ein bisschen getan, aber nochmal so kompakt, was ist Selbstorganisation und wann ist Selbstorganisation etwas für mich? Ja, einfach mal mit der Prämisse, dass es natürlich nicht für jeden in der gleichen Tiefe immer das Richtige ist, sondern ja auch wieder ein Modell von ganz vielen, wo ich mich bewusst dafür ja entscheiden muss.
Ja, also ohne dass ich jetzt die wissenschaftliche Definition geben kann, ist Selbstorganisation für mich einfach dieser Zustand, dass Mitarbeitende Verantwortung übernehmen wollen, dürfen und können und dann letztlich Entscheidungen über ihre Arbeit selber spontan treffen. Und da kommt für mich auch der Sinn und Zweck der Selbstorganisation rein, das Thema Entscheidungsgeschwindigkeit letztlich. Ne? Also die können spontan im Moment entscheiden, was zu tun ist. Sie können sich selber organisieren rund um ihre Arbeit. Sie können ihre Arbeit gestalten, können so arbeiten, wie sie wollen. Heißt nicht, es gibt ja diese Unterscheidung, die ich aber jetzt eigentlich gar nicht aufmachen möchte, wo noch Self-Governing und Self-Managing und so weiter mit dazu kommt in agilen Kreisen. Heißt nicht, dass sie alles selbst bestimmen. Also ich würde mal sagen, in den meisten Unternehmen ist es solide, sinnvoll, dass die Geschäftsführung Ziele vorgibt und dass die nicht einfach in einem total partizipativen Prozess von allen demokratisch beschlossen werden. Da werden wenig Unternehmen, zumindest zu Beginn, gute Erfolge bei haben, wenn sie das versuchen. Aber im Rahmen ihrer eigenen Arbeitsweise, finde ich, sollte Mitarbeitenden eine größere Entscheidungsfreiheit zustehen. Und alles, was wir aus Agilität kennen, agile Teams, die cross-funktional aufgebaut sind, die ein Thema end-to-end verantworten, das ist für mich alles ein Aspekt von Selbstorganisation, weil diese Leute einfach diese Verantwortung für das Produkt oder das Projekt oder was auch immer sie arbeiten, komplett selbst übernehmen und dafür sorgen, dass das gelingt, ohne dass ihnen jedes Mal jemand auf die Finger schauen muss, dass jemand sie fremd organisieren muss, dass jemand ihnen sagen muss, wann und wo und wie und was sie zu arbeiten haben. Und da möchte ich eigentlich hin, weil wir merken ja, die Geschwindigkeit der Welt wird nicht langsamer, also mit KI sicherlich sowieso nicht, aber auch vorher, was wir in den letzten 5 Jahren alles erlebt haben, von der globalen Pandemie über den ersten wieder innereuropäischen Krieg und so weiter, über Lieferkettenengpässe, weil sich im, was war es, Suezkanal ein Schiff quergestellt hat und all solche Dinge. Die Komplexität unserer Welt ist ja größer geworden und die technologische Geschwindigkeit, mit der sich diese ändert, auch. Und ich glaube nicht, dass man dieser Geschwindigkeit Herr wird als Unternehmen, wenn man noch diese alte Devise fährt von, naja, die Angestellten merken eine Veränderung am Markt, die kommunizieren das, also diese marktnahen Angestellten, die kommunizieren das nach oben in die Geschäftsführung muss sich das erstmal angucken, bis sie es wirklich versteht und glaubt und alles und dann irgendwann gibt es Anweisungen, die wieder runtertröpfeln. Ich glaube, diese Geschwindigkeit ist an vielen Stellen einfach nicht mehr ausreichend. Wir brauchen da schnellere Entscheidungswege und naja, was geht schneller als der konsultative Einzelentscheid, wie es so schön heißt in vielen selbstorganisierten Systemen? Also wenn ein Mitarbeiter einfach sagt, ich habe die Leute befragt, die es betrifft und ich habe das jetzt entschieden. So, gucke sich Morningstar-Tomaten an in den USA, die auch sehr stark auf das Thema Selbstorganisation setzen, wo die Angestellten dann sagen, ja, wenn ich jetzt im Labor arbeite und ich mache hier die Analysen und ich brauche eine neue Maschine, dann kaufe ich die halt. So, warum muss da erst ein langer Genehmigungsprozess durch? Ich weiß doch, was ich mache. Man kann mir doch vertrauen, ich schaff's doch in meinem Privatleben auch, mich selbst zu organisieren und ein Haus zu finanzieren und all solche schwierigen Entscheidungen zu treffen. Warum soll ich nicht auf der Arbeit eine Entscheidung treffen, welche Maschine wir anschaffen?
Ja, da möchte ich gerade mal kurz einhaken. Ich hau jetzt einfach mal so ein paar Thesen raus und ich versuche es mal so ganz klar zu formulieren, auch wenn das natürlich hier und da nicht ganz korrekt ist. Jetzt gibt es ja 2 Ebenen an dieser Stelle. Du hast gesagt, hey, ich habe so ein Produkt oder einen Service und in diesem Kontext treffe ich selbstständig Entscheidungen. Und jetzt die Frage, wie groß ist dieser Kontext, in dem ich diese Entscheidungen treffe? Ich glaube, sehr viele Führungskräfte würden mir jetzt zustimmen, wenn sie sagen, ich gebe meinen Teams doch schon sehr, sehr viel Verantwortung, welches Feature sie entwickeln sollen, wenn wir jetzt mal bei dem Softwareprodukt bleiben, welches Framework sie verwenden dürfen, also das Wie, ob sie nach Kanban, nach Scrum arbeiten wollen. Das heißt, sie haben schon relativ viel Freiheit und wenn man da mit so einer Führungskraft spricht, würden die sagen, wir sind schon sehr selbstorganisiert. Aber diese Grenze endet dann sehr häufig, das ist jetzt natürlich jetzt eine These, es wird nicht bei jeder Organisation so sein, bei diesem Produkt. Und zwar vorne bei der Entscheidung, dass es dieses Produkt gibt. Ab da darf die Selbstorganisation eintreten. Bis hinten vielleicht noch zum Delivery. Vielleicht gibt es da noch so eine gewisse Grenze irgendwann Richtung Sales, Marketing. Aber bis dahin ist dieser Spielraum, in dem die sich bewegen dürfen, in der Selbstbestimmung. Jetzt hast du aber gerade schon so Punkte angesprochen, wie ich kriege am Markt Veränderungen mit. Vielleicht merke ich als Team, dass dieses Produkt ab morgen keinen Sinn mehr ergibt. Ich muss eigentlich was anderes entwickeln. Vielleicht was ganz, ganz anderes entwickeln. Vielleicht in einem ganz anderen Themenfeld. Vielleicht muss ich vom Produkt Technologie A nach B wechseln, ins andere Ökosystem rein oder irgendwie sowas. Oder ich habe da vielleicht Kompetenzen oder sehe da Potenzial. Und das ist was ganz anderes in der Selbstorganisation. Du hast gerade schon gesagt, wenn ich als Mitarbeiter erkenne oder Mitarbeiterin erkenne, ich muss dieses Gerät kaufen, dann habe ich theoretisch gesehen eine Kompetenz, weil ich kann ja meinen eigenen Haushalt aufführen. Ich kann ja auch einen Kühlschrank kaufen, ohne pleite zu gehen, hoffnungsvoll. Dann sollte ich das auch tun können. Aber das erfordert eine gewisse Struktur in der Organisation, wo viele die Selbstorganisation nicht leben können, weil es eine gewisse Grenze gibt, weil dieser eine Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ja den Kontostand gar nicht kennt oder nicht sieht, welche anderen Ausgaben gemacht werden. Oder wir uns ja auch in einem sehr komplexen System bewegen. Ich bin nicht alleine in diesem System als Team. Wenn ich ein kleines Startup bin und wir sind 10 Leute, okay, easy. Da kann ich mal kurz meinen Flur rufen und fragen, kauft jemand irgendwas die nächsten Tage? Nein, ja perfekt, kann ich kaufen. Bei einem System mit 5000 Leuten weiß ich nicht, was in den anderen Stockwerken gerade passiert. Oder im Homeoffice oder in den anderen Ländern, was die gerade planen und wie der Kontostand sich verändert. Und das ist, glaube ich, etwas, wo die Selbstorganisation eine sehr, sehr hohe Herausforderung hat. Und darüber würde ich gerne gerade mal mit dir sprechen. Ich glaube, das, was das Team für einen einzelnen Service oder Produkt sehr selbstorganisiert arbeiten kann, ich glaube, da sind schon sehr viele Organisationen dicht dran. Aber an dieser strukturellen Ebene, also wie gesagt, steile These hier gerade, aber an diesem strukturellen Thema, da sind wir, glaube ich, noch sehr, sehr weit weg. Und lass uns doch da mal über diese Herausforderungen sprechen. Aber du nickst schon und grinst. Ich glaube, du möchtest was dazu sagen.
Ja, ich glaube, die These gilt für einige Unternehmen, aber auch für viele, viele nicht. Es gibt immer noch, auch in Deutschland, ProgrammiererInnen, die jeden Morgen gesagt bekommen, was sie zu programmieren haben, ohne zu wissen, für was es ist. Die wissen nicht mal das Produkt, in dem das Ganze Anwendung findet. Das ist immer noch traurige Realität. Und ich glaube, die Anzahl an wirklich agilen Teams, die richtig gut eingebettet sind, ihr Produkt von Ende zu Ende verantworten, die ist immer noch viel geringer, als er eigentlich sein sollte. Also ich kenne keine Studie dazu, wie weit das ist, aber gerade so größere Konzerne sind da teilweise immer noch meilenweit hinterher. Aber das Thema genau, Struktur. Ich glaube, das Wichtigste, was du machen kannst, um Selbstorganisation in einem größeren Kontext bei vielen, 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 vielen Leuten zu fördern, ist, die Struktur dieses Unternehmens so zu ziehen, dass diese Selbstorganisation dadurch unterstützt wird, indem du halt versuchst, ja, ganz klare Verantwortlichkeiten zu haben, also ganz ein kleineres Umfeld zu designen, in dem diese Sachen dann zusammenkommen. Wenn ich ein klassisches Unternehmen angucke mit seinen Silostrukturen, dann sind da ja an so einem Produkt irgendwo mindestens 5 verschiedene Abteilungen irgendwo auf die eine oder andere Art und Weise beteiligt. Da gibt es den Vertrieb, da gibt es das Produktmanagement, da gibt es das Marketing, da gibt es die Entwicklungsabteilung, da gibt es die, meistens gibt es ja noch irgendeinen Teil der IT, der die Infrastruktur stellt, die dann aber letztlich nur benutzt wird von den Leuten, die die Entwicklung machen und so weiter und so fort. Und wenn ich das so lasse, dann wird es halt eben extrem schwierig, solche Veränderungen, wie du sie jetzt beschrieben hast, mit, ja, ich glaube, wir brauchen ein ganz anderes Produkt, wirklich durchzuwinken, weil ich muss ja wahnsinnig viele Leute überzeugen.
Genau.
Die Alternativstruktur ist ja, ich packe diese ganze Verantwortung in eine kleine Einheit, die dann eben interdisziplinär aufgestellt ist, wo jedes Mal ein Teil dieser verschiedenen vorigen Abteilungen untergepackt ist, sodass die ganzen Kompetenzen da vor Ort sind. Und die kann ich ja jetzt entweder so in die Verantwortung überlassen, dass die untereinander abstimmen, ob sie das Produkt noch brauchen oder verändern. Oder ich sage sogar, was eher meine favorisierte Lösung ist, ich sage, ich habe halt ganz klare Entscheiderrollen an der Stelle. Also wir kennen das aus Scrum mit dem Product Owner, der halt eben der Entrepreneur für dieses Produkt ist und diese Entscheidung treffen soll. Hat er in den meisten Unternehmen Budgetverantwortung? Nein, hat er nicht. Darf der einfach mal das Produkt von heute auf morgen umkrempeln? Nein, darf er in der Regel nicht. Ist ein Problem, so ist es eigentlich gedacht. Sollte man so machen. Also dann haben wir eine Entscheiderrolle, die sagt so, ich höre euch, ich habe das gehört, ich erlebe das auch, ich bin selber im Kontakt mit dem Kunden und dem Nutzer. Ich glaube, wir brauchen das, aber ich bin derjenige, der die Verantwortung trägt und das entscheidet, weil naja, aus Prozessen in Gruppen kommen halt meistens nicht so mutige Entscheidungen raus. Ne? Mhm. Deswegen ist es manchmal besser, eine Einzelperson dafür zu haben. Wenn man das so aufgebaut hat, dann ist diese Möglichkeit da, mal eben so eine, wie nennen wir das so schön im Englischen, Lean Startup, eine Pivot zu machen, also eine Kehrwende, um das Produkt wirklich neu zu definieren. Dafür muss ich aber zum Beispiel auch erstmal eine Produktorganisation gebaut haben und keine Projektorganisation. Weil ein Projekt hat halt meistens einen festen Scope und wenn ich da dann, naja, ich manage ja nicht das Produkt, ich manage nur den nächsten Aufbau. So, keiner ist so richtig verantwortlich in dieser Stelle, zumindest von den Sachen der Entwicklung, wirklich für das Gesamtprodukt. Und ich glaube, auch da gibt es noch Nachholbedarf bei ganz, ganz vielen Unternehmen, dass wir immer noch nicht so weit sind, dass mehr diese Produktdenke im Vordergrund steht und die langfristige Produktentwicklung durch ein permanentes Team aus Leuten. Wenn ich jetzt schon so weit bin, dass ich wirklich agile Teams habe, die eine End-zu-End-Verantwortung für ihr Produkt haben, ich glaube, dann bin ich schon einen weiten Weg dieser Reise gegangen. Da gibt es auch mittlerweile in Deutschland ganz, ganz viele Unternehmen, die das so machen. Dann ist vielleicht noch ein bisschen das Risiko, dass wir letztens nochmal gehört, Nokia war auch in seiner Handysparte sehr agil. Was die aber nicht gemacht haben, ist eine vernünftige Außenwahrnehmung. Also sie haben keine Marktsensoren gut aufgebaut. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Im Detail bin ich gegangen, war eine mündliche Diskussion. Aber wenn das natürlich dann das Problem ist, dann hilft natürlich auch das Thema Selbstorganisation im Unternehmen nichts, wenn an der Stelle dann der Kontakt zur Außenwelt nicht gut genug funktioniert. Aber dann kriegen die Leute, das ist das Thema Transparenz, nicht die Informationen, die sie brauchen über den Markt, um diese Entscheidung letztlich zu fällen. Aber wo es hingehen muss, meiner Ansicht nach, ist dann eben zu sagen, wir brauchen jetzt erstmal diese Einheiten, die diese Verantwortung gemeinsam haben, sodass ich nicht quer durch das Unternehmen eine komplette Vernetzung brauche von Entscheidungsträgern, die alle irgendwie daran beteiligt werden, diese Entscheidung zu fällen. Dann gibt es kein Gremium, wo die zusammenkommen, gibt keine regelmäßige Runde, die für die Verantwortung trägt. Ist auch gar nicht klar, wer das im Einzelnen dann entscheiden muss. Wer sich da abstimmen muss und dann ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann mal passiert, weil jemand vorprescht und das durchdrückt, ist halt eben sehr gering.
Das klingt hochkomplex, was du erzählst. Gerade wenn ich jetzt, umso größer dieser Baustein ist, also mit, sagen wir mal 10.000, 20.000, 30.000 Mitarbeitenden, umso mehr kleine Teams habe ich ja, die in irgendeiner Form miteinander vernetzt sein müssen. Deine dritte Säule war Transparenz. Ich glaube, das ist eine gewisse Grundvoraussetzung, damit ich weiß, was passiert auf dieser kompletten Ebene auch. Also wo werden wie Entscheidungen getroffen, wer trifft Entscheidungen, woran arbeiten Leute gerade, wo gibt es Wertschöpfung, wo fließt auch Geld hin. Da gibt es ja sehr viel, was dieses Thema Transparenz dann auch letztlich ausmacht, damit ich Entscheidungen treffen kann, weil ich kann nur gute Entscheidungen treffen, weil ich alle Fakten habe. Ich kann keine Investitionsentscheidung treffen, wenn ich nicht weiß, wie viel Gewinne wir machen und wie viel andere Teams gerade planen auszugeben. Jetzt mal rein banal gesagt. Ne? Wenn das Konto bei Null steht, kann ich kein Geld ausgeben. Wenn ich weiß, da liegen 10 Millionen, dann kann ich vielleicht irgendwie 100.000 davon ganz locker ausgeben. Andere dann vielleicht auch. Wenn wir es alle machen, dann wird es vielleicht wieder kompliziert. Aber das sind Dinge, die ich sozusagen irgendwie gemeinschaftlich entscheiden muss. Und da merke ich sehr häufig, auch bei uns in der Selbstorganisation, da wird es kompliziert. Oder zumindest komplex. Weil diese Dinge wieder miteinander zu verbinden, ist schwierig. Also ein Team sehr selbstorganisiert aufzubauen, sage ich es einfach mal so salopp, ist relativ einfach, wenn es wirklich nur diese Produkt- oder Serviceverantwortung hat und ich diesen Rahmen abstecke. Das kriegt man meistens relativ einfach mit den Leuten auch hin und ich will es auch mal unterstellen, dass die Leute sehr häufig Lust darauf auch haben, diese Verantwortung zu übernehmen, weil sie arbeiten in dieser Rolle, in diesem Service und wollen das ja auch verbessern. Aber diese ganze, das End-to-End-Verantwortung dann auch gesagt, die macht es wieder sehr kompliziert. Du hast jetzt von Rollen gesprochen, die das dann natürlich auch wieder mitnehmen und miteinander verbinden. Lass uns mal so ein bisschen darüber sprechen, was so eine Organisation an so einer Stelle genau braucht, damit, jetzt einmal mal fiktiv, wir haben irgendwie 100, 150 Teams, ja, also schon so ein bisschen größer und ein bisschen komplexer, wie die miteinander interagieren können, damit so ein komplexer Organismus überleben kann und auch diese Informationen geteilt werden können. Deine zweite Säule war Alignment. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle an der Stelle. Wie kriege ich Alignment in diesem großen System hin?
Frage dazu, 150 Teams, nicht an einem Produkt, nehme ich an, ne?
Sondern nein, also die komplette Organisation. Da ist alles dabei. HR, Sales, Frontdesk, etc. Da ist alles mit drin.
Ja. Also erstmal muss ich damit anfangen, mir klar zu werden, was sind meine Produkte, meine Zielgruppen und wie ist der Wertstrom für diese Produkte? Wie sieht der aus? Weil danach kann ich schon mal ganz viele Teile dieses Unternehmens irgendwo aufgliedern. Ich muss ja erstmal die Wertschöpfung anschauen und schauen, dass die vernünftig gegliedert ist und dann kann ich mich mit sowas wie HR und so weiter auseinandersetzen. Und wenn ich diese Wertschöpfung klar habe, dann kann ich versuchen, sie irgendwie zu differenzieren. Also ich würde versuchen, die Komplexität rauszunehmen, indem ich das Ganze ein bisschen, ja, Micro-Enterprises ist, glaube ich, noch nicht so ganz, das ist, glaube, geht, glaube ich, nochmal weiter, aber schon so ein bisschen in Geschäftsbereiche aufgliedere, die halt, wenn möglich, wenig Überschneidungen und Abhängigkeiten haben. Bei einer Software geht das auch sehr stark an das Thema Architektur wieder rein. Wir wissen alle von Spotify, dass die das so weit untergliedert haben, dass jedes Team da irgendwie für einen kleinen Teil der Software verantwortlich ist, vielleicht nur für die Empfehlungsliste und das sehr autark von den anderen weiterentwickeln kann, ohne ständig Abhängigkeiten zu haben. Auf der technischen Ebene muss ich sowas dann auch bauen. Aber dann habe ich klar, okay, zum Beispiel gibt es Zielgruppe A, Zielgruppe B, dann kann ich da schon mal einen Strich zwischenziehen wahrscheinlich, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es da große Abhängigkeiten gibt in der Softwarelösung, die für Zielgruppe A ist und in der Softwaregruppe für Zielgruppe B oder so, das könnten zwei sehr verschiedene Produkte gewesen sein an der Stelle. Und die können sich ja sehr gerne ausdifferenzieren. Dann habe ich schon mal Komplexität rausgenommen, weil dann sind es nicht mehr, sagen wir mal, von den 150 Teams sind 100 Teams irgendwie in der Wertschöpfung tätig, dann sind es nicht mehr 100 Teams, die gemeinsam in einem Konstrukt haben, sondern sind es 50 da und 50 da.
Würdest du die symbolisch trennen oder sogar auch wirklich auf Unternehmensebene?
Es ist viel einfacher, wenn ich kleinere Einheiten verwalte. Also soweit ich das kann, würde ich das auch unternehmerisch machen. Okay. Ich muss das ja nicht in Tochterfirmen machen oder sowas, ne? Aber dass ich die halt eben, was die Leitung angeht und so weiter, verschiedene Leute packe und solche Dinge. Ich würde denen, ja, wenn es jetzt wenn die klassische Hierarchie noch existiert, würde ich denen einfach andere Abteilungen oder sonst was zuweisen, dass die so ein bisschen getrennt sind. Muss nicht eine Ausgründung oder sowas sein. Wenn ich nicht in der Hierarchie denke, ist es egal. Dann sind es einfach selbstständige Einheiten. Die haben irgendwie, die sind irgendwie so aufgebaut, dass sie sinnvoll diesen Wertstrom betreiben können und die haben Entscheiderrollen da drin. Dann ist eigentlich egal, wie die an den Rest angebunden sind, weil natürlich wird da irgendwo die Geschäftsführung drüber sitzen und wesentliche Entscheidungen noch selber treffen, was vielleicht auch Budgetallokation oder sowas angeht, wobei auch das vielleicht besser in den Einheiten angegeben ist. Die haben ja auch eine eigene Rechnungslegung dann idealerweise. Die nehmen ja Geld ein, die sind ja wertschöpfend. Also kann ich denen ja ganz klar zuweisen, dass sie einen Wertstrom erzeugen, der Gewinn bringt und dass sie Geld einnehmen darüber. So, das kann ich ziemlich genau zu diesem Wertstrom zurücktracken und damit weiß ich, wie produktiv, wie viel Gewinn diese Einheit einbringt. Thema Transparenz wieder. So. Jetzt habe ich diese ganzen anderen Abteilungen, HR, IT-Admin und Personalwesen und so weiter. Das sind jetzt wiederum dann eigentlich Support-Teams. Die kriegen einen Auftrag, der kann auch dazu führen, dass diese Einheiten gemischt werden. Also warum muss die Finanzabteilung getrennt sein vom Personalwesen? Wenn es zum Beispiel darum geht, dass eben Personalmittel verwaltet werden und solche Dinge, passt das sehr gut zusammen. Und dann kann man halt ein Team haben, was sich irgendwie um diese Dinge rund um das Thema Finanzen kümmert. Wo dann auch die Auszahlung von Personalmitteln und so weiter drin ist, vielleicht auch die Fortbildungsbudgets. Ein anderes Team kann das Thema People and Culture sein, wo dann definitiv wieder das Personalwesen, die Weiterentwicklung reingehört. Aber vielleicht auch der Betriebsrat quasi, wenn das Unternehmen einen hat. Die Idee ist, dass all diese Teams so zusammengestellt werden, dass sie ganz klar einen Wertbeitrag zu den wertschöpfenden Teams leisten. Also, dass sie irgendeine Aufgabe erledigen, die die brauchen. Das kann zum Beispiel auch ein Legal-Team sein, wo das Thema Compliance, Datenschutz und so weiter drin ist, wo die Leute, die in der Wertschöpfung arbeiten, dieses Team anfragen oder regelmäßig eingebunden haben, sodass sichergestellt ist, dass sie ihre Arbeit so machen können, dass dabei kein Risiko entsteht, im Legal-Sinne.
Da hätte ich gerade mal kurz eine Rückfrage, weil wir haben genau diese Herausforderung nämlich auch. Wir arbeiten auch sehr ähnlich nach diesem Muster, wir gründen mittlerweile auch aus und haben genau dieses Netzwerk eher geschaffen, wo es diese Support-Einheiten gibt, die Teams unterstützen sollen. Jetzt schafft man natürlich ich nenne es mal konfliktbewusst, dass diese Teams, die ausgegründet sind, die sehr stark an der Wertschöpfung arbeiten, erstmal für die Wertschöpfung komplett autark arbeiten können, was einfach total positiv ist. Also wir haben sozusagen 100% der wertschöpfenden Tätigkeit ist ausgegliedert und die können allein überleben und diese Wertschöpfung erledigen. Was sie nicht können, ist eigentlich wirklich allein überleben, weil sie haben kein Gebäude, sie haben keine Kantine, sie haben kein Personalwesen, sie haben den Finanzbereich nicht, etc. Die müssen sie sich ja sozusagen supportend irgendwie einkaufen über das Netzwerk, über die Rest der Organisation, über diese Support-Einheiten. Das ist ja per se einfach eine ganz normale Company. So, wenn ich in eine Company wäre, wäre das ja genau der gleiche Fall. Die IT supportet die anderen Teams oder die anderen Abteilungen oder je nachdem, wie man es dann nennt. Wenn ich denen jetzt aber sozusagen so viele Selbstbestimmungen gebe, dass sie ja alles selbst entscheiden können, habe ich ja vielleicht auch einen Konflikt. Die einen sagen, ich brauche gar keinen Legal mehr. Die einen sagen, ich bin nicht happy mit dem Personalwesen, ich kaufe mir meine eigene Leute ein, weil ich habe ja jetzt plötzlich Geld. Ich darf das ja selber verwalten. Oder ich brauche ja nur eine Stunde die Woche, aber die machen nur so 5-Stunden-Pakete die Woche, das will ich nicht bezahlen. Ich kaufe mir am Markt halt jemanden ein, der mir nur eine Stunde macht. Wie interagiere ich denn in so einem Moment bei diesem Thema Selbstorganisation und Selbstbestimmung versus eigentlich dem kompletten Organismus, wenn ich die komplette Gesamtorganisation dann wieder zusammenfasse, dass das noch in einer Hand läuft, wenn ich ja vor allem, und wenn du sagst, bleib mal bei diesem Thema Ausgründung, ja nicht eine Ausgründung habe, sondern bei diesen 100 Teams bestimmt 5, 6, 7 solcher Ausgründungen wahrscheinlich entstanden wären und dazu noch die supportenden Einheiten übrig bleiben.
Ich bin mal ganz provokant und frage, ist das ein größeres Problem? Also, wenn die wirklich meinen, sie kriegen einen besseren Service außerhalb des Unternehmens für einen vergleichbaren Preis, warum sollen sie den nicht nutzen? Also du hast jetzt gerade gesagt, es gibt ja in jedem Unternehmen auch eine IT-Abteilung, die supportet. So, das Wort Support würde ich da jetzt gerade mal in meine Frage stellen. Ich kenne auch viele IT-Abteilungen, die supporten nicht, die drücken auf. Die verstehen ihren Auftrag nämlich ganz anders. Die geben Einschränkungen an den Rest der Organisation, weil sie ja dafür verantwortlich sind, wenn Fehler passieren. Und damit das nicht passiert, geben sie ganz strikte Vorgaben raus. Wenn man aber mal selbstorganisiertere Unternehmen wie zum Beispiel auch Spotify wieder als Beispiel anguckt, dann ist da ja die Idee von Support-Teams eine ganz andere. Da würde zum Beispiel ein Datenschutzteam nicht hingehen und sagen, ich möchte über alles drüber gucken, was ihr produziert und das für den Datenschutz freigeben. Sondern die würden sagen, ich baue etwas, das es euch einfacher macht, Datenschutzgrundlagen einzuhalten. Das kann ein Self-Learning-System sein, das kann eine Checkliste sein, das kann eine Grundausbildung sein, das können, keine Ahnung, das können irgendwelche automatisierten Systeme sein, mittlerweile mit KI wahrscheinlich. Das ist ein ganz anderes Verständnis und das finde ich, verstehe ich mehr unter dem Begriff Support. Und das, wie die Abteilungen das in vielen Unternehmen machen, ist für mich nicht Support. Da ist der Support-Gedanke total im Hintergrund. Die verstehen sich nicht als Dienstleister, die verstehen sich als Gatekeeper für bestimmte Dinge. So, und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn da auch eine gewisse Konkurrenzsituation reinkommt, weil naja, du hast jetzt so einen internen Dienstleister, du hast jetzt ein Personalwesen, du hast jetzt eine IT, du hast jetzt ein Legal-Team und die haben diese falsche Vorstellung von Support. Die werden auf Dauer ihren Auftrag nicht unbedingt besser machen. Also mal von den Menschen und ihren Motiven ausgenommen, aber als Organisation haben die nicht wirklich ein Motiv, warum sie besser werden sollen. Warum sie ihre Strukturen up-to-date halten, so wie andere externe Dienstleister das machen müssen. Und wenn ich diese Konkurrenzsituation aufbaue, intern zu extern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Aktualisierung passiert, höher. Also ich habe mal bei einem Arbeitgeber gearbeitet, der hatte ein ganz tolles Abrechnungssystem eingeführt, das der Finanzabteilung ganz viel Arbeit abgenommen hat, weil die mussten nicht mehr die ganzen Rechnungen und so weiter übertragen, die von den Leuten auf den Tisch gelegt bekommen haben. Nur das Abrechnungssystem war so schlecht gemacht, dass insgesamt im Unternehmen deutlich mehr Arbeit jetzt auf das Thema Abrechnungen gefallen ist, als dass es vorher in der Finanzabteilung der Fall war. Also für das Gesamtunternehmen total schädlich, für die Finanzabteilung total toll, weil es taucht ja nirgendwo auf. Ne? Also ist ja, die können sagen, wir haben Personalabbau betrieben, alles schön und gut und die restlichen Aufwände, die verschwinden ja irgendwo in den anderen Abteilungen, das misst ja kein Schwein. Ich habe jetzt als Selbstständiger weniger Aufwand mit all meinen Abrechnungen, als ich vorher als Angestellter hatte. Weil ich eine Schattenbuchhaltung führen musste unter anderem, weil jedes Mal, wenn ich eine Reisekostenabrechnung gemacht habe, ich die ins System geschickt habe und auf Absenden gedrückt habe und dann war die auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Ich hatte nicht mal die Möglichkeit, die einzusehen. Ich wusste gar nicht, wie viel Geld da rausgegangen ist. Also musste ich mir eine Excel-Tabelle anlegen, in die ich die Sachen parallel eingetragen habe. Und das ist das Thema Support. Das ist kein Support von den Mitarbeitenden bei dem, was sie brauchen. Und wenn es dann eine Konkurrenzsituation gibt und der externe Dienstleister ist wirklich besser, dann ist es für das Unternehmen vielleicht auch besser, wenn der genutzt wird. Problematisch wird es dann, wenn gegen gemeinsame Richtlinien verstoßen wird. Also gerade das Thema Marketing ist extrem anfällig dafür, glaube ich. Natürlich hast du tolle externe Marketing-Dienstleister, die total toll auftreten und dich vielleicht auch mehr überzeugen, als das interne etwas dröge Marketing es tut, weil die auch etwas besser verkaufen können einfach. die können mehr Buhai um ihre Dienstleistung machen und dann bist du vielleicht überzeugt, ja, das sind genau die Partner, die ich haben will, die haben guten Vertrieb, die haben mich überzeugt. Jetzt ist aber das Thema Standardisierung im Marketing ja auch wirklich wichtig, ne? Brand Identity und so weiter. Da ist die Frage, kriegen diese externen Dienstleister das hin, diese Identity dann auch wirklich aufrechtzuerhalten? Wenn das der Fall ist, cool, super. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte tatsächlich irgendein Mechanismus greifen, dass ich an der Stelle den Leuten auf den Finger hauen kann. Ich glaube, da muss es schon irgendwo eine gewisse Hoheit geben, ein Veto, wo ich sagen kann, naja, das funktioniert so nicht. Ich mag ja die Kreisstrukturen aus der Soziokratie und der Holokratie oder Holakratie, nachdem. Und diese Idee von, ich habe einen Kreis, der diese Aufgabe dann gemeinsam betrachtet und dann über einen Konsent diese Entscheidungen trifft. Und dieser Konsent beinhaltet, dass wenn eine Person im Kreis ein Veto legt gegen die Entscheidung, kann diese Entscheidung nicht getroffen werden. Und da an dieser Stelle bezüglich solcher Entscheidungen auch einen entsprechenden Kreis aufzubauen, wo dann aus beiden Bereichen, aus dem, sagen wir, der Zentralorganisation und dem Branch, Leute sitzen und solche Entscheidungen dann vielleicht einmal mit begutachten und sagen, ja, gehen wir mit oder da wird ein Veto eingelegt. Kann vielleicht ganz heilsam sein, insbesondere so in dieser Übergangsphase.
Definitiv, ja. Ich habe mich bewusst eben auch ein bisschen dumm gestellt. Also es braucht eine gute Haltung. Es braucht eine Haltung, die für das Thema Selbstorganisation funktioniert und vor allem dieses Thema supportende Einheiten und gemeinschaftliche Spielregeln aufstellen, das sind zwei sehr, sehr wichtige Dinge. Dass man sagt, man ist immer noch eine gemeinsame Netzwerkorganisation oder eine gemeinsame Organisation. Und in dieser Organisation muss es, also Selbstbestimmung ist nicht, jeder macht, was er will und tut, wann er was will und wie, wo, wann, sondern es braucht gewisse Rahmen, wie auf einer Schafsweide. Irgendwann muss außen mal ein Zaun kommen, damit die Schafe nicht weglaufen können. Aber bis zu dieser Grenze können die sich so frei bewegen, wie sie wollen und in jede Ecke laufen und machen, was sie wollen auf dieser Wiese und auch jedes Grashalm essen, egal ob links, rechts oder wie rum sie anfangen wollen. Aber diesen Zaun braucht es und egal wie selbstorganisiert eine Organisation ist, es muss immer einen Zaun geben. Und vielleicht gibt es auch nicht nur einen Zaun, sondern vielleicht gibt es je nach Einheit, nach Team, nach Schnitt vielleicht sogar unterschiedliche enge oder enge Zeiträume oder enge Zäune, größere, mal kleinere. Aber es braucht immer diesen Rahmen und der muss vorgegeben werden. Und deswegen ist bei dem Thema Selbstorganisation Führung so unfassbar wichtig. Ja, also dieses Thema Alignment kriege ich nicht hergestellt, wenn wir uns alle mit 500, 800 oder 1000 Leuten an einen Tisch setzen und versuchen, dieses Alignment herzustellen. Das sehen wir gerade in der Politik, wie gut das funktioniert, nämlich nicht. Sondern da braucht es gewisse Führungsrollen, die diese Entscheidung versuchen voranzutreiben oder im Fallback am Ende als Einzelentscheid dann treffen, damit an dieser Stelle ein Fortschritt passiert. Weil ohne diese Rahmen und ohne diese passende Haltung zum Thema Selbstorganisation kann das Thema nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, das, woran viele Organisationen scheitern. Wenn sie versuchen, Selbstorganisation einzusetzen, dass dieser Rahmen komplett fehlt und sie daran scheitern und dass einfach auch dahin zu kommen so unfassbar schwierig ist, weil man so viel verändern muss, auch wie man arbeitet, wie man denkt, wie man diese Rahmen definiert. Ich glaube, viele Organisationen müssten diesen Rahmen plötzlich viel, viel größer machen und das ist natürlich erstmal mit Angst verbunden, weil das eine sehr große Ungewissheit ist. Also du hast eben so Legal Compliance erwähnt, Datenschutz und so weiter. Wenn die plötzlich diese Richtlinien aufmachen und eher supportaktiv sind, dann besteht natürlich erstmal verständlicherweise die Angst, dass diese Teams diese Spielregeln falsch interpretieren und wir dann plötzlich Datenschutzvorfälle haben oder gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen und so weiter. Und das ist eine berechtigte Angst, die definitiv okay ist, über die man aber reden muss.
Ja, ich glaube, es wäre das Schädlichste überhaupt, von heute auf morgen einen Schalter umzulegen und zu sagen, wir gehen jetzt von 0 auf 100 in Selbstorganisation.
Definitiv, ja.
Und genauso auch bei diesen Themen. Also das ist ein Übergang, den ich überleiten muss. Ich glaube aber, das ist genau eines der Probleme, was die Leute halt eben machen. Also manche legen halt den Schalter um und sagen, ja gut, wir arbeiten jetzt nach Scrum und wir untergliedern jetzt diese komplette Abteilung einfach mal in Scrum-Teams. So, und du sagtest gerade, es braucht Rahmen, es braucht Alignment. Und das ist ja genau dann das Problem. Ich habe dann das Thema, wir bleiben jetzt mal wieder in diesem Säulenmodell. Ich habe dann eine Säule, nämlich die Selbstbestimmung innerhalb von Scrum, total hochgefahren. Aber was fehlt, ist das Alignment. Weil Alignment-Quelle war die Führungskraft vorher. Die hat gesagt, was gemacht wird. Die war auch allein mit dem Rest der Organisation. Da gab es Prozesse. Die Strategie wurde gemeinsam erarbeitet oder zumindest diesen Personen detailliert mitgeteilt. Ganz anders als den Angestellten selbst, die das meistens aus irgendeinem Flyer oder einem Kurzvideo von der Geschäftsführung oder was erfahren, aber definitiv nicht aus einem ganztägigen Workshop. So, jetzt habe ich aber plötzlich diese Selbstbestimmung ganz hochgedreht das Alignment durch die Führungskraft fällt weg, weil die gibt es ja jetzt nicht mehr. Das sind jetzt Scrum Master und PO, die haben ganz andere Führungsrollen. Die bestimmen jetzt nicht mehr, was gemacht wird. Oder sind komplett weggenommen worden oder einfach nur gebeten worden, weniger zu führen. Wer liefert das Alignment denn jetzt? Die Leute haben das Verständnis nicht, also durch das auch Alignment geschaffen wird. Sie haben aber auch die Führungskraft nicht mehr auf der Nase. Irgendwie fehlt es. Und dann, ja, entsteht schnell Chaos. Die Leute haben auch die Kompetenz noch nicht, agil zu arbeiten, selbstorganisiert zu arbeiten, weil sie es noch nie gemacht haben, weil die Ausbildung meistens relativ kurz ist. Die Rollen PO und Scrum Master kriegen eine 2-Tages-Schulung. Da wird man auch nicht Selbstorganisation daraus lernen. Das lernt man halt im Arbeiten. Das dauert aber, ja, oft ist dann, ne, ich sag mal, die Selbstorganisation ist das Dach auf diesen Säulen, das liegt dann halt schief erstmal. Das muss sich dann langsam hochziehen. Dann muss die Kompetenz auf der anderen Seite muss langsam steigen, bis es dann wieder gerade aufliegt. Und das dauert halt eine Weile. Und entweder ich muss diese Geduld haben, wo ich definitiv mit Performance-Einbrüchen zu rechnen habe, oder ich muss das Ganze langsamer machen. Warum nicht mit Alignment anfangen? Warum muss ich Scrum einführen, bevor ich das Alignment geschaffen habe? Warum führe ich nicht erst OKRs oder sowas ein? Warum beteilige ich die Mitarbeitenden nicht erst in vernünftigen Strategie-Workshops? Warum ziehe ich nicht erst diese Säule ein bisschen hoch? Warum steigere ich nicht erst noch mal ein bisschen länger Kompetenzen in Sachen Selbstorganisation? Gerade das Thema Übernahme von Verantwortung, Fehlerkultur, solche Dinge spielen da ja ganz stark rein. Damit kann ich anfangen, bevor ich Selbstorganisation weiter fördere. Ich kann partizipative Strukturen hochziehen, die nicht unbedingt dazu führen, dass ich erstmal agile Teams gründe. All das sind Möglichkeiten, um vorzusorgen für diese krasse Transformation.
Ja. Und ja, dann an der Transparenz arbeiten ist, glaube ich, auch noch ganz, ganz wichtig.
Oh ja.
Stimmt, sehr vielen Organisationen nicht gegeben. Ja. Also du hast ja auch nicht nur von der Transparenz gesprochen, im Sinne von wer macht gerade was oder wie ist gerade der Kontostand, das sind da auch nochmal ganz andere Dinge, aber du hast das Thema Transparenz sehr stark an dem Wertstrom ausgerichtet. Du hast gesagt, okay, welchen Wert stiftet welche Einheit, welches Team macht was und woran arbeiten wir und ja, was erzeugen wir eigentlich für einen Wert? Und da sind wir wieder bei diesem Beispiel, was du am Anfang gesagt hast mit dem Homeoffice, dass es da so einzelne Leute gibt mit Horror-Stories, die dann daheim PlayStation spielen. Wenn ich daran arbeite, dann weiß ich im Endeffekt, welchen Output dieses Team erzeugt. Und das kann ich ja dann auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Und wenn ich merke, dass die, seitdem die im Homeoffice sind, plötzlich diesen Wert reduziert haben, dann gibt es da irgendeinen Grund. Ob das die PlayStation ist oder die Wäsche, die ich aufhänge, mag nochmal dahingestellt sein. Das muss man bestimmt besprechen. Aber das würde man sofort merken, wenn man in so einer Organisation drin ist, in so einem Muster drin ist, wenn es da einen Abbruch gibt. Und dann kann man gegensteuern und nachfragen, Hilfe anbieten, klärende Gespräche suchen, warum, wieso, weshalb. Vielleicht Homeoffice verbieten und dann steigt vielleicht starkartig die Produktivität wieder. Muss man drüber sprechen, aber das sind elementare Dinge, diese Transparenz erstmal herzustellen, weil ich würde auch hier an der Stelle einfach mal eine steile These in den Raum werfen, dass viele Organisationen gar nicht wissen, was die Wertströme der einzelnen Teams sind, was sie wirklich für einen Output erzeugen, weil die das dadurch gar nicht runterbrechen können. Und ich glaube, daher auch dieser Misstrauen sehr häufig existiert, dass die Leute im Homeoffice nicht transparent genug sind, weil ich nicht sehe, was passiert. Ich sehe nicht, was mit den Teams passiert. Ich sehe den Output nicht 1:1. Also hole ich die Leute ins Office, dann sehe ich wenigstens, dass sie auf der Tastatur rumklimpern und nicht die Bild-Zeitung lesen. Und das ist, glaube ich, so ein Schutzmechanismus, warum viele Leute einfach gerade das Hybrid Work wieder einstampfen und back to the basics gehen, um diese Wahrnehmung der Kontrolle irgendwie wieder haben zu können.
Weil das Thema Unternehmensstruktur an der Stelle auch nicht stimmt. Ne? Ich kann ja dann teilweise gar nicht messen, wie der Output ist, weil der Wertstrom ist über verschiedene Abteilungen aufgeteilt. So, welchen Anteil am Produkterfolg hat denn jetzt das Marketing? Welchen hat der Vertrieb? Welchen hat das Produktmanagement? Keine Ahnung. Wenn ich das nicht irgendwie so gliedere, dass diese Einheiten in einer, also die Leute, die diese Aufgaben erledigen, in einer Einheit zusammen sind, die halt End-zu-End Verantwortung für das Produkt hat, kann ich auf niemanden deuten und sagen, hier läuft was schief. Innerhalb dieses Teams könnten die sich optimieren. Ich denke gerade an zum Beispiel AllSafe. Detlef Lohmann mit letztens ein Interview mit meinem Podcast, Werbeblog, Neue Arbeit, Neues Führen. Schönes Interview dazu gehabt. Der hat im Laufe mehrerer Jahre sein Unternehmen auf Wertstromteams umgestellt. Die produzieren Ladungssicherungsgeräte. Und der Klassiker, ne, du hast eine Logistikabteilung, die liefert die Sachen dann irgendwie vom Laster in die Fabrikhalle. Dann gibt es die Produktion, dann gibt es eine Qualitätskontrolle, dann wird das Ganze wieder an die Logistik gegeben und rausgekarrt. Und er hat gesagt, das ist doof, dass mir fehlt die Transparenz in diesem System. Ich kann nicht sagen, machen die da eine gute Arbeit, weil dann müsste ich die Arbeit einzeln begutachten. Wenn ich sehe, dass das Gesamtmodell nicht funktioniert, weiß ich nicht, an welcher Stelle es hakt. Also hat er Wertstromteams gebaut, die halt Logistik umfassen, Produktion, Qualitätskontrolle und Versand. Und da gibt es jetzt 7 verschiedene Wertstromteams, die wahrscheinlich auch nach Produktkategorien ein bisschen aufgesplittet sind, das weiß ich nicht genau. Und dann sagt er so, ich kann jetzt jedes Team einfach anschauen und wenn die produzierte Stückzahl stimmt und die Kundenzufriedenheit stimmt und die zurückgemeldete Qualität der Teile stimmt, das ist doch alles fein. Dann können die sich doch organisieren, wie die wollen. Dann kann jeder Aufgaben machen, wie er das will. Also die sind natürlich ausgebildet in bestimmten Spezialaufgaben, aber die springen auch mal hin und her. Jemand aus der Produktion hilft mal bei der Logistik mit, wenn es gerade ans Abladen geht und so. Aber da brauche ich doch jetzt niemanden drauf gucken lassen, wer wann die Pausen macht und so. Ja. Das ist doch, ne, wie du schon sagtest, wenn die zu viel Pausen machen, werden wir das sehen. Das wird sehr offensichtlich werden.
Da passt doch dein Beispiel mit dem Finanzbereich sehr, sehr gut, weil du machst lokale Optimierung. Aus dem Finanzbereich, aus der Sicht dessen, total nachvollziehbar, dass sie dieses System eingeführt haben, um ihre Ressourcen zu schonen, aber es schont nicht die Ressourcen der Organisation. Und da ist ein ganz, ganz großes Problem, dass an so einer Stelle dieses Ich-Denken natürlich verständlicherweise auch gefördert da ist. Und ich auch versuche, meinen Job bestmöglich zu machen und kann man unterm Strich mal sagen, haben sie getan, zumindest für sich persönlich betrachtet, aber wir sind halt nicht alleine in dem System. Und wenn ich diese Wertströme habe, dann würden die alle sofort auf die Decke oder sofort aufschreien und sagen, ey, sorry, das kannst du nicht machen, wir haben dadurch alle viel mehr Aufwand, lass uns dieses System nicht einführen, lass uns eine andere Lösung finden. Und dann ist es vielleicht auch okay, dass Dinge vielleicht lokal gar nicht so gut optimiert sind, wenn sie an anderer Stelle dadurch den Aufwand wieder reduzieren. Und das kann ich nur erkennen, wenn ich diese Systeme zusammenlege und wie du schon gesagt hast, von End zu End eigentlich diesen Wertstrom betrachte und auch die Verantwortung dort reinlege.
Ja, wer hat das gesagt? Deming oder so? Die Optimierung eines Einzelbestandteils optimiert nicht notwendigerweise das Gesamtsystem?
Genau, ist im Endeffekt genau das. Ja. Ja.
Ganz genau. Ja, und das ist einfach gesagt und schwierig getan in der Praxis. Ne? Also dann sich zu überlegen, okay, wie kann ich diese Aufteilung machen, ist ein längerer Prozess und da gibt es auch viele Irrwege, die man wieder zurückgehen muss. Da muss man sich daran gewöhnen, dass man eine Weile lang am Umbauen ist, aber das lohnt sich. Also bei Detlef Lohmann hat es halt auch Jahre gedauert, weil sie es schrittweise gemacht haben. Ne? Aber es lohnt sich. Also im Interview hat er sich zwischendurch so verbal zurückgelehnt und meinte, wir sind 2 bis 3 Mal profitabler als andere vergleichbare Unternehmen in Deutschland, weil wir ja unter anderem auch keinen Overhead haben. Ne? Mhm. Die Führungspositionen sind dann teilweise nicht mehr nötig. Und damit hat man natürlich dann nicht wertschöpfende Aspekte abgebaut. Ich weiß, keine Führungskraft will hören, dass sie im Lean-Management als nicht wertschöpfend bezeichnet wird, aber es ist nun mal so. Das ist eine Aufgabe, die ist notwendig, um Wert zu schöpfen, aber sie ist nicht selbst wertschöpfend, weil sie dem Produkt nichts dazu addiert. Und dann ist es natürlich für das Unternehmen eigentlich besser, wenn diese Position gar nicht notwendig ist. Und wie viele Führungskräfte in unseren Unternehmen merken eigentlich auch selber, dass ihre Aufgabe, ja, ne? Also es gibt ja diese schöne Buch Bullshit-Jobs, eher so in diese Kategorie fällt. Da wird Verwaltung verwaltet, aber nicht wertgeschöpft. Und trotzdem muss Führung passieren. Das heißt ja nicht, dass diese Tätigkeit irgendwie verschwindet, aber vielleicht nicht durch eine Führungsperson, die nichts anderes macht, als zu führen, sondern eben durch passende Fachpersonen an den richtigen Stellen, die als Aspekt ihrer Rolle, die eigentlich wertschöpfend ist, auch einen Führungsaspekt in Bezug auf dieses Thema haben. Aber gut, völlig anderes Thema.
Ja, verteilte
Thema
Führung dann auch. Ja. Ja, genau. Insgesamt ist dieses System auch dadurch deutlich stabiler. Dass dieser Umbau nicht einfach ist und dass der nicht von jetzt auf gleich funktioniert, da können wir einen Strich drunter machen. Das ist so Punkt. Da, ihr glaube, falls ihr den Podcast jetzt hört und denkt so, ah cool, das klingt total toll, ich will das auch bei mir haben. Das ist kein Zustand, den ich nächste Woche erreicht habe. Und das ist auch kein Zustand, den ich jetzt vielleicht bis Mitte des Jahres erreicht habe. Sondern es sind viele kleine Schritte, die mich in diese Richtung bringen. Bis ich vielleicht irgendwann mal in einem Zustand bin, wo ich vielleicht auch ganz happy bin und auch diese Produktivität richtig spüre. Und an der Stelle macht es dann erst richtig Spaß, weil dann fange ich an, noch die letzten Schritte zu optimieren und immer wieder an diesem System zu arbeiten, dass es auf die Realität dann auch passt. Und das ist dann dieser lebende Organismus, den ich dann schaffe, den ich immer und immer wieder anpasse auf die aktuellen Gegebenheiten. Weil die Wertströme ändern sich ja auch. Da fallen einzelne Aspekte raus, da kommen einzelne Aspekte dazu etc. Und da muss ich immer wieder gucken, dass ich auch eine gewisse Stabilität in diese Wertströme reinkriege. Wie du es ja auch schon gesagt hast, da helfen die Teams sich dann untereinander aus. Dann steht halt mal jemand mehr am Band oder irgendwie sowas, wenn da mal Not am Mann ist oder so. Das würde in einer klassischen Organisation ja niemand machen oder wahrscheinlich eher selten machen. Aber wenn ich halt eben ein Verständnis, einen Auftrag habe für diesen Wertstrom, dann mache ich das, weil das in dem Moment gerade wichtig ist. Dann bin ich vielleicht in der Finanzbuchhaltung, aber dann stelle ich mich auch mal eine halbe Stunde ans Band und helfe da, weil da Not am Mann ist, weil das dem Wertstrom dient. Und das ist eine ganz andere Einstellung.
Und es ist auch ein ganz anderes Erleben. Ne? Es ist nicht, weil mir das jemand sagt, sondern weil ich das entscheide. Und das finde ich das Schöne daran. Wir haben ja jetzt sehr wenig über die Säule Motivation gesprochen. Ich finde, Selbstorganisation trägt unheimlich viel zur Motivation dabei. dazu bei, weil Selbstbestimmung ist nun mal, also es gibt die Selbstbestimmungstheorie von Deci. Selbstbestimmung ist durch drei Dinge, Motivation ist durch drei Dinge geprägt. Das ist das Thema Selbstbestimmung, das Thema Kompetenzgefühl, weil mit Kompetenzgefühl eben auch Selbstwirksamkeit, Status und so weiter einhergehen. Und es ist das Thema Verbundenheit zu einer Gruppe von Menschen, vielleicht auch zu einem höheren Ziel. Und wenn ich selbstbestimmt arbeiten kann, zahlt das schon mal massiv auf die Motivation ein. Und wenn ich dann in dieser Rolle besser werde oder vielleicht auch noch andere Skills links und rechts mehr erarbeite, weil ich mich austausche mit Kollegen und so weiter, steigert das Kompetenzgefühl. Wenn ich eigene Entscheidungen treffe, habe ich, und die funktionieren, habe ich auch ein größeres Kompetenzgefühl, als wenn ich etwas ausführe, was mir jemand aufgedrückt hat, weil das war dann seine Idee, nicht meine Idee. Und wenn ich das dann noch hinkriege, dass die Leute auch noch im positiven Kontakt miteinander sind, nicht in Pseudo-Harmonie, aber in einem guten, ehrlichen Kontakt miteinander, dann habe ich halt auch das Verbundenheit, den Verbundenheitsaspekt. Und da muss ich gar nicht unbedingt, sag ich mal, von außen auf die Motivation einwirken. Das kommt dann auf Dauer meistens von selbst. Und dann habe ich Bock dazu, einfach auch mich mal ans Band zu stellen, um da was zu machen. Dann habe ich das für mich entschieden. Und dann gehe ich nachher mit einem guten Gefühl nach Hause. Ich habe heute was Sinnvolles getan. Und ich habe selbst entschieden, es ist mir nicht aufgedrückt worden. Was habe ich aufgedrückte Überstunden in meinem Leben gehasst? Jetzt bin ich selbstständig. Natürlich mache ich Überstunden an manchen Stellen. Also insgesamt wahrscheinlich nicht, aber so, wenn es mal nötig ist, dann ja, klar, dann sind da mal 2, 3, 4 harte Tage in Folge nötig. Und es macht mir Spaß, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe jetzt Wert geschaffen und nächste Woche mache ich mir den Tag frei oder sowas. Aber es ist meine Entscheidung und deswegen finde ich Homeoffice auch so schön. Es ist meine Entscheidung, jetzt gerade zu arbeiten. Wenn ich abends um 8 nochmal den Rechner rauskramme, das ist meine Entscheidung, das zu machen. Das fühlt sich viel besser an, als wenn ich irgendwo von 9 to 5 sitze und um 15 Uhr schon auf die Uhr gucke und mir denke so, oh scheiße, noch 2 Stunden, ich habe nichts zu tun, aber ich muss hier noch sitzen. Und ich kann gerade nicht an den Sachen sitzen, an denen ich eigentlich sitzen sollte, weil mein Hirn dazu nicht mehr in der Lage ist, weil ich schon so ausgeleert sind. Aber ich muss jetzt irgendwas machen. Was für ein Kackgefühl.
Das stimmt, das stimmt. Dann haben wir hoffentlich was dazu beigetragen jetzt hier über die Folge, damit sich in diese Richtung was ändert. Vielleicht nochmal der fette Disclaimer, wir haben natürlich hier mit steilen Thesen auch teilweise, ich habe teilweise steile Thesen auch formuliert, ganz bewusst, um auch ein bisschen in diese Extremen reinzugehen. Wir beide lieben zwar das Thema Selbstorganisation, aber das heißt nicht, dass es automatisch der Way to go ist. Ja? Da müsst ihr bitte für euch selbst entscheiden, wollt ihr Selbstorganisation machen? Ich würde mal auch hier die steile These unterstreichen, ihr macht es schon ein bisschen in irgendeiner Form, weil ohne kommt ihr nicht aus, aber wie tief man das dann treibt, das ist eine Entscheidung, die ihr natürlich in irgendeiner Form für euch treffen müsst, wie ihr arbeiten wollt, wie ihr sein wollt. Wenn ihr das Thema angehen möchtet und sagt, hey, ich stehe vor dieser Herausforderung und ich weiß, ich habe schon entschieden, dass das Thema Selbstorganisation für mich das Richtige sein könnte und ich möchte das gerne ausprobieren, dann ist, glaube ich, das Buch von Bernhard auf jeden Fall ein gutes Mittel, um einen Gesamtüberblick dafür zu bekommen, was ihr machen könnt. Das geht natürlich nochmal deutlich mehr in die Tiefe als das, was wir jetzt hier in einer Stunde irgendwie auffangen konnten oder erzählen konnten. Genau, die 5 Säulen der Selbstorganisation. Vielleicht kannst du mal sagen, es ist noch nicht draußen. Du hast gerade hier Richtig. Die Woche abgegeben. Wann ist das Release?
Offiziell steht 15. Mai gerade. Ich denke, dass wir den Termin ziemlich genauso halten werden. Mein Teil am Verlagwesen ist quasi damit erledigt, so der Rest liegt beim Haufe Verlag. Ich vermute mal, die sind professionell genug aufgestellt, um das zu halten. Und ich freue mich drauf, wenn es dann released wird und ich demnächst den ersten Proof kriege. Aber Mitte Mai ist es raus und erhältlich. Man kann es jetzt schon vorbestellen auf Amazon und im Haufe-Shop, wenn man das möchte. Wer eine signierte Ausgabe von mir haben möchte.
Wir werden es auf jeden Fall verlinken. Vielleicht kriegen wir dich auch nochmal irgendwie zu einer Buchstunde hier nach Wiesbaden oder sowas, zu einer Lesung. Dann im Mai oder im Juni vielleicht. Ich werde auf jeden Fall unten in den Shownotes alles verlinken, da könnt ihr euch das nochmal ganz in Ruhe angucken und auch die Webseite von Bernhard nochmal ganz in Ruhe angucken oder sein LinkedIn-Profil natürlich dann auch aufrufen. Oder wenn ihr immer noch nicht genug von ihm habt, er hat gerade schon einmal so spontan nebenbei erwähnt, dass er ja auch einen Podcast hast. Einen Elevator-Pitch hast du noch, erzähl doch nochmal ganz kurz was zu deinem Podcast.
Ja, Neue Arbeit, Neues Führen richtet sich speziell an Führungskräfte, die auf eine andere Art und Weise mal über das Thema Führung nachdenken wollen. Also New Work, Agilität, Selbstorganisation, alles dieses. Es ist eine Mischung aus entweder Interviews, so wie wir das in dieser Situation gerade machen, mit interessanten Gästen, die dazu was zu erzählen haben, oder einfach kurzer Input von mir, ein Impuls in eine Richtung, mal 10, 15 Minuten, mein Gelabere zu einem Aspekt von Führung, um einfach mal neue Impulse ins Denken reinzukriegen und mal Dinge zu hinterfragen, wie zum Beispiel muss ich als Führungskraft die beste Fachkraft gleichzeitig sein? Muss ich in allem tief drin sein? Die Folge heißt Held oder Host. Bin ich derjenige, der voranprescht, oder bin ich derjenige, der als Gast, als Führungskraft quasi einlädt, andere Leute an den Tisch bittet? Solche Themen findet man im Podcast mit tollen Gästen, wie auch zum Beispiel Florian Schneider demnächst. Ja, genau. Auf die Folge freue ich mich auch schon sehr, weil ich möchte unbedingt mehr darüber lernen, wie die Details der Selbstorganisation bei Seibert laufen.
Das werden wir dann auch unten verlinken, sobald wir die Folge aufgenommen haben und dann veröffentlicht haben. Ja, genau. Danke. Wir werden auf jeden Fall alles unten in den Shownotes finden. Falls es jetzt zu schnell war zum Mitschreiben oder ihr es nicht gefunden habt, ganz entspannt könnt ihr unten da einmal reingucken. Bernhard, vielen Dank für diese vielen, vielen Einblicke. Ich hoffe, ihr da draußen habt wieder ein bisschen was mitgenommen. Falls euch die Folge gefallen hat, werde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder ein Like, je nachdem, auf welcher Plattform ihr gerade zuhört. Natürlich könnt ihr auch sehr, sehr gerne direkt Feedback loswerden an modernwork@seibert.group oder mir einfach auf LinkedIn schreiben und da gerne Feedback loswerden. Ihr dürft auch gerne den Bernhard einfach direkt anschreiben, wenn ihr da nochmal eine Frage zu habt und sagt so, hey, ich will das Thema jetzt gerade angehen. Du scheinst auch da ein bisschen Erfahrung zu haben, dann sprecht ihn doch einfach direkt mit einer konkreten Frage an und dann nimmt er sich da auch sehr, sehr gerne Zeit dafür und spricht mit euch beziehungsweise kann darüber ja auch reden, wie das dann letztlich bei euch dann eventuell funktionieren könnte. Bernhard und euch da draußen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese Stunde hier mit uns zu begleiten und mitzumachen. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder und dir vielen herzlichen Dank. Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.